Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Triple Double, der NBA Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die NBA-Saison ist in vollem Gange und mal wieder gibt es Teams, die ja mehr schlecht als recht in der Liga unterwegs sind, über die wir uns unterhalten wollen hier bei Triple Double, dem NBA-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe eine vertraute Stimme und eine aus der Vergangenheit ebenfalls vertraute Stimme bei mir, nämlich Marius Winzler und Andreas Thies. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, vielen Dank, Andreas, dass du dir Zeit für uns nimmst, dass du Lars, der diese Woche verhindert ist, ersetzt. Wir wollen vor allem darüber sprechen, was bei den Oklahoma City Thunder los ist und natürlich darüber, was bei den Memphis Grizzlies los ist. Zwei Franchises, die in den letzten Jahren eigentlich für erfolgreichen Basketball standen. Die Oklahoma City Thunder haben in der Offseason sehr viel unternommen, um den Angriff nach ganz oben zu wagen. Stattdessen stehen sie jetzt bei 10 und 12. Die Memphis Grizzlies, die haben sogar ihren Headcoach gefeuert, stehen deswegen, oder nicht nur deswegen, stehen trotz dessen, so rum muss man sagen, sogar nur bei 8 und 15 und gurken beide außerhalb der Playoff-Plätze der Western Conference herum. Und das ist sicherlich nicht das, was man von beiden Teams vor der Saison erwartet hat. Marius, wir wollen anfangen mit den Oklahoma City Thunder. Sie haben jetzt mal wieder gewonnen, haben letzten Endes ja damit erstmal den Negativlauf beenden können, haben die Timberwolves geschlagen, haben danach die Spurs geschlagen, hatten davor aber eben auch ja eine Bilanz von 5 Niederlagen aus 6 Spielen. Lustigerweise war dieser eine Sieg da gegen die Warriors. Und es ist so ein bisschen bezeichnend, dass sie zwar 3 Stars in ihrem Kader haben, die vor allem für ja Offensive stehen, aber eben riesengroße Probleme in der Offense haben. Aktuell 24 der Platz bei den Points per Game, nur 102 Punkte machen die Oklahoma City Thunder pro Spiel, ist letzten Endes da tatsächlich schon einfach ja der Hund begraben. Ist das das ganz große Problem, das OKC mit sich herumschleppt?
Ja, ich glaube einfach, das ist so ein bisschen die Auswirkung von den Problemen, die sie eigentlich haben. Also die Offensive, die letztes Jahr natürlich angetrieben von einem unangefochten Leader in Russell Westbrook, dass die sich noch nicht wirklich gefunden hat. Man merkt halt einfach, dass sie nicht genau wissen, wie sie gerade in engen Situationen spielen sollen, wie die Spielsysteme dann laufen sollen. Russell Westbrook hat nicht mehr die hohe Rate an getroffenen Würfen oder die er letztes Jahr hatte. Man merkt halt eine ziemlich große Unsicherheit im Team. Hinzu kommt, dass halt einfach eben diese Formel, die viele Teams jetzt gemacht haben, 3 Superstars zusammenzustecken, gerade in Oklahoma jetzt gerade nicht funktioniert. Aber es ist tatsächlich an der schlechten oder schlechteren Offensive festzumachen, weil die Defensive zu meiner großen Überraschung funktioniert eigentlich tadellos und daran liegt es nicht.
Andreas, es ist so, bei Oklahoma werden ganz, ganz viele Würfe aus Isolation-Situationen genommen und das ist vielleicht auch sowas, was sich irgendwie ja vor der Saison vielleicht schon ein Stück angekündigt hat. Man hat mit Carmelo Anthony jemanden geholt aus New York, der jetzt nie dafür bekannt war, der teamdienlichste Spieler aller Zeiten zu sein. Man hat mit Paul George jemanden geholt, der in Indiana den Alleinunterhalter gegeben hat und hat eben mit Russell Westbrook den Spieler gehabt, der letzte Saison ja die Liga wie kein anderer in seinem Team dominiert hat. War das vielleicht auch ein hausgemachtes Problem, auf das man sich vor der Saison hätte einstellen können?
Ich glaube sogar, dass Oklahoma sich so ein bisschen darauf eingestellt hat, weil sie haben 3 Go-To-Guys in ihrer Mannschaft mit Carmelo Anthony, mit Paul George und mit Russell Westbrook. Dass die 3 jetzt erstmal zueinander finden müssen und dass das vielleicht ein bisschen lange oder länger braucht, damit habe ich eigentlich gerechnet und es hätte eigentlich auch dem Team klar sein müssen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dem Team klar ist, dass es da ein bisschen länger gebraucht hat. Ich habe das Spiel gegen die Spurs, ich habe die letzten beiden Spiele gesehen, das Spiel gegen die Spurs war nicht so schlecht, obwohl die Spurs halt ohne ihre Starting Five quasi angetreten ist. Was ihnen fehlt, ist halt die komplette Konstanz. Und Russell Westbrook, der letztes Jahr einfach wie eine Maschine funktioniert hat, der hat das noch nicht so ganz hundertprozentig raus dieses Jahr mit der Konstanz. Und das sind so Sachen, wo ich dann sage, ja, das wird sich schon noch einpendeln. Und ich mache mir um die Oklahoma City Thunder im Moment noch nicht so richtig viel Sorgen. Ja, sie sind im Moment ein bisschen hinten dran, aber dass das einen langsamen Start geben würde, das war mir klar. Und vor allen Dingen, wie sich Carmelo Anthony in so ein Team einfindet. Da war ich sehr, sehr gespannt drauf. Und er nimmt jetzt so langsam die Rolle an. Und ich habe das Gefühl, dass er die Rolle so langsam annimmt. Und es wird. Und ich glaube auch, dass wir uns da keine Sorgen machen werden müssen. Das wird schon irgendwie.
Man darf halt auch eine Sache gerade bei dem Spielsystem von OKC nicht vergessen, dieses Isolation. Sie treffen halt im Moment auf Mannschaften in der NBA, die gespickt sind mit unglaublich athletischen Spielern in der Defense, die halt einfach eigentlich, wenn man andere Spielsysteme kennt, viele Switches gewohnt sind, die immer wieder ihre Gegenspieler wechseln müssen in der Defense, weil viel gepasst wird, viel geblockt wird. Und das ist halt einfach gegen OKC im Moment so nicht notwendig, sodass eigentlich die wirklich guten Verteidiger, die im Moment gerade auf den Flügelpositionen in der Liga vorhanden sind, relativ leichtes Spiel gegen diese Isolation-Offense von OKC haben. Also sie haben halt einfach diese drei Isolation-Spieler zu einer Zeit, wo selbst die jüngsten Rookies sich relativ gut in der 1-zu-1-Verteidigung halten können, und das macht es natürlich OKC gerade bei engen Spielen gegen Ende des Spiels natürlich nochmal schwieriger.
Andreas hat gerade einen Punkt angesprochen, der, ja, denke ich, so ein bisschen jetzt vielleicht doch die Blaupause sein könnte für das, was in Oklahoma angestrebt wird, nämlich dass die Spieler eben ihre Rolle in dem System finden müssen. In den letzten beiden Spielen, also die beiden Siege gegen die Timberwolves und gegen die Spurs, hat Carmelo Anthony so wenig gescored wie in seiner kompletten 15-jährigen NBA-Karriere noch nicht. Also er hat es noch nie geschafft, zwei Spiele hintereinander keine 10 Punkte zu machen. Das ist dieses Mal jetzt der Fall gewesen, weil er auch ganz, ganz wenig geworfen hat und immer wieder stattdessen den Pass nochmal zu seinem Mitspieler gesucht hat. Ist das letzten Endes vielleicht genau die Geschichte, dass man das jetzt so langsam, aber sicher eben in die Köpfe der Spieler reinbekommt, dass dieser Midrange-Jumper aus dem Zweierbereich eben nicht das Mittel der Wahl ist und dass durchschnittliche Würfe auch bei talentierten Spielern letzten Endes nur zu durchschnittlicher Offense am Ende führen werden, nicht das Mittel der Wahl sein kann. Stattdessen war es ja so, dass Steven Adams zum Beispiel in diesen beiden Spielen wirklich gute Zahlen aufgelegt hat, hatte ja gegen die Timberwolves, glaube ich, 11 von 11 Field Goals, also wirklich perfekt geblieben da aus dem Spiel. Ist das jetzt so langsam angekommen? Okay, wir haben überragende Einzelkönner. Wenn man die offen stehen lässt, dann müssen sie den Wurf auch nehmen, vorausgesetzt, das ist ein statistisch guter Wurf. Ansonsten müssen wir anfangen zu passen. Ist es das, was jetzt so langsam, aber sicher bei Oklahoma City letzten Endes im Kopf ankommt, Andreas?
Ich glaube ja, dass es nur bei zwei Leuten ankommen muss. Das ist Russell Westbrook und das ist Carmelo Anthony. Ich traue Paul George zu, dass er auf jeden Fall sich unterordnen kann und dass er ein Teamplayer ist. Bei Carmelo Anthony, wenn man es die letzten Jahre gesehen hat in New York, der hat, wenn es nicht lief, hat er sich den Ball genommen und hat alles selber gemacht und hat geworfen, was das Zeug hält. Und das aus ihm rauszubekommen, könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus schwierig ist. Und das sehe ich halt als das größte Problem der ersten Wochen an. Und das sehe ich aber auch jetzt als den Punkt an, wo man sich am meisten verbessern dann ja auch kann. Das ist eine Sache, an die muss man sich gewöhnen. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, passiert oder passt das. Er hat jetzt die letzten beiden Spiele nicht ordentlich gepunktet. Er hat zwar immer noch viele Würfe genommen, aber er hat die besseren Würfe genommen. Er hat sie nur nicht getroffen. Wenn das jetzt noch ausgemerzt wird, dann können wir uns da sicher sein, dass die zweite Saisonhälfte von der Thunder auf jeden Fall besser sein wird. Also da bin ich sicher.
Mario, siehst du das genauso? Ist letzten Endes der Punkt einfach der, sie müssen auch mal anfangen, ihre Würfe zu treffen. Gerade jetzt auch Paul George war ja gegen San Antonio, und das hätte sich ja gegen eine wirkliche B-Mannschaft der Spurs fast gerecht, einer der Backsteine ohne Ende geworfen hat, dass sie eben da vielleicht zulegen und dass sie, wie gesagt, zu einem funktionierenden, zu einer Einheit letzten Endes werden, zu einer wirklichen Mannschaft und nicht zu einer Ansammlung von Individualspielern.
Also ich glaube, dass es unrealistisch ist, dass OKC weiter auf Platz 9 in der Conference bleibt. Also ich glaube schon, dass sie da weiter nach oben klettern werden. Ich bin ein bisschen skeptischer als Andreas, was so dieses Zusammenspiel betrifft und gerade auch was Carmelo Anthony betrifft. Grundsätzlich müssen sie halt einfach mehr passen und mehr ihre Mitspieler einsetzen. Ich meine, sie sind 24. bei den Assists per Game. Das ist halt jetzt auch nicht so großartig dafür, dass man einen Russell Westbrook mit etwas mehr als 9 Assists pro Spiel in seinen Reihen hat. Ich glaube aber doch, dass sie sich alle so ein bisschen zusammenreißen werden, weil am Ende des Tages wollen sie halt alle was erreichen und das könnte einfach oder sollte dafür sorgen, dass das Ego so ein bisschen zurücksteht und sie dann halt sich einfach mehr zusammenführen.
Wir haben es ja gesehen bei Miami Heat vor ein paar Jahren, als auf einmal Dwayne Wade und Chris Bosh und wie heißt der, LeBron James zusammengespielt haben auf einmal. Da mussten sie sich auch erstmal aneinander gewöhnen und sich ein bisschen beschnuppern. Da hatte man allerdings noch ein Level darüber, LeBron James, der das Ganze erstmal zusammengehalten hat. Jemand wie Chris Bosh, der damals von den Toronto Raptors kam, der musste sich auch komplett unterordnen, war auch der Go-To-Guy. Und das machst du jetzt im Moment da bei Dings durch, bei OKC. Das wird schon.
Die Oklahoma City Thunder sicherlich das Team, um das wir uns weniger Sorgen machen müssen, verglichen mit den Memphis Grizzlies, alleine was das Talent der Mannschaft angeht und auch was den Abstand zu den Playoff-Plätzen angeht. Aktuell sind sie ein Spiel hinten dran, haben zwei Spiele weniger als die New Orleans Pelicans. Insofern, ja, sie haben gezeigt, dass sie gewinnen können. Sie haben gezeigt, dass sie eben auch gegen Gegner gewinnen können, die nicht ja auf dem Zahnfleisch gehen, wie es die Spurs in ihrem Spiel taten. Nein, sie haben ja Minnesota in Bestbesetzung geschlagen. Sie haben Golden State geschlagen, das darf man nicht vergessen. Also sie können es, wenn sie denn wollen, möchte man vielleicht sagen. Und wir sind gespannt, ob diese beiden Siege aus den letzten beiden Spielen sich ja letzten Endes als Blaupause für die weitere Saison dann etablieren werden. Eine Blaupause waren die Memphis Grizzlies jahrelang, wenn es darum geht, richtig eklige Defense zu spielen. Und das haben sie, ja, so ein Stück weit hat man den Eindruck verlernt. Sie haben jetzt zwar ein Spiel gewonnen, hatten davor aber 11 Niederlagen in Serie. Das hat dann letzten Endes, ja, den Trainer gekillt, hat, ja, David Fisdale den Job gekostet, hat, zunächst so ausgesehen, als würde es nur daran liegen, dass Mike Conley verletzt ist, aber irgendwie scheint das Problem viel, viel tiefer gelegen zu sein, denn die Memphis Grizzlies haben gefühlt alles ihrer Identität verloren, Marius. Lag das letzten Endes vielleicht auch schon an dem Trades, die sie oder an den, ja, an der Kaderzusammensetzung, die sie im Sommer beschlossen hatten? Sie haben ja mit Zach Randolph einen ihrer elementaren Bestandteile der letzten Jahre abgegeben. Oder ist es tatsächlich einfach auch eine Problematik, die trotz ja vorhandenem Spielermaterial in der Spielanlage der Memphis Grizzlies ja verankert ist, die sie in dieser Saison versuchen?
Also Memphis ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich meine, sie haben einen sehr schlechten Saisonstart erwischt. Die Bank ist aus meiner Sicht mit eines der größten Probleme, die sie einfach haben. Weil es kommt halt einfach unglaublich wenig Offensive. Also sie sind einfach schlicht und ergreifend in der Offensive nicht gut genug, ähnlich wie gerade angesprochen bei OKC. Die Defensive ist in Ordnung. Aber ich, um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, dass sie hier gerade auf dem Weg in Einbahnstraße sind. Also das Feuern von David Fisdale war meiner Einschätzung nach ein Fehler und vielleicht sogar eine kleine Überreaktion aufgrund des Disputes, den man mit Marc Gasol hatte, der ja gebencht wurde für das vierte Quarter bei der Niederlage gegen Brooklyn. Du hattest die Verletzung von Mike Conley angesprochen. Ich denke allerdings sehr wohl, dass sein Fehlen unglaublich viel dazu tragen hat, dass sie halt eine Serie hatten, weil er gerade durch den Weggang der altgedienten wichtigen Spieler im Sommer, unter anderem Zach Randolph, halt einfach das Herz war, der gerade auch als Guard relativ viel im Spiel lenken konnte. Ein Beatwriter aus Memphis hat geschrieben, die Grizzlies sind jetzt gerade im Vorhof der Hölle, weil halt einfach das Problem herrscht. Marc Gasol ist jetzt mehr oder weniger der unumstrittene Herrscher. Mike Conley ist verletzt. Der Trainer, der eigentlich gute Arbeit geleistet hat, ist jetzt auch weg und sie werden über Jahre hinaus jetzt riesengroße Probleme haben, ein vernünftiges Team auf die Beine zu stellen, weil Free Agents halt einfach nicht kommen wollen, etc. etc. Das ist alles ein Horrorszenario, aber ich glaube für diese Saison einfach nicht, dass sich da Memphis irgendwie noch erholen kann, dass sie halt da in der starken Western Conference klettern können, weil halt einfach das ganze System so nicht funktioniert, gerade in der Offensive.
Andreas, Mike Conley ist halt viel Faktor gewesen in den Diskussionen darüber, wie schlecht Memphis dann eben zwischenzeitlich in dieser Niederlagenserie war. Auf der anderen Seite steht eben auch die Statistik von Mike Conley, die sagt, er hat noch nie in seiner Karriere so schlecht geworfen, wie er es in dieser Saison tut. Er ist defensiv eigentlich auch kein Faktor innerhalb des Teams. Er steuert, glaube ich, nur die 9 meisten Win-Shares innerhalb des Teams bei, was ja nun wirklich kein Faktor irgendwie ist, auch für einen Point Guard seiner Klasse. Und ja, letzten Endes ist eben der Großteil dieser Spiele doch in seiner Abwesenheit verloren gegangen. Ist es dann einfach so, dass das Spiel der Memphis Grizzlies vielleicht noch eindimensionaler wurde, weil Mike Conley dann weg war und man das Spiel noch langsamer gemacht hat, was ja sowieso schon ein Problem der Memphis Grizzlies war und dann letzten Endes komplett auf Marc Gasol angewiesen war?
Also ich frage mich ja seit Anfang der Saison, wo die Memphis Grizzlies überhaupt hin wollen oder hin möchten, mit welcher Identität sie spielen wollen. Sie haben halt, was ihr schon gesagt habt, in den letzten Jahren dann immer so gespielt, dass es möglichst die Defensive gestärkt werden soll. Es war eine eklige Defense. Es war auch nicht schön für die Teams nach Memphis zu kommen oder gegen Memphis zu spielen. Die haben sich immer als sehr, sehr unangenehmer Gegner erwiesen. Und dann ist diese Roster nach und nach so ein bisschen auseinandergefallen. Und jetzt frage ich mich wirklich, was sie für einen Spielstil haben wollen. Sie haben mit Marc Gasol noch jemanden, der defensiv stark ist, der die Rebounds holen kann, der selber die Punkte machen kann vorne. Er ist der Franchise-Player im Moment für die Memphis Grizzlies. Aber dahinter kommen dann Leute, auf die du dich einfach nicht zu 100% verlassen kannst. Wie zum Beispiel Tyreek Evans, wie zum Beispiel Chandler Parsons, den wir bei Dallas, wo wir uns alle die Haare ausgerupft haben, wenn Chandler Parsons mal wieder seine Phasen hatte. Ben McLemore, mit dem man auch bis jetzt noch keinen Krieg gewonnen hat. Und dann kommt dann die Verletzung von Mike Conley dazu. Das sind so Sachen, da frage ich mich, wo ist die Identität oder was wollte man mit diesem Roster erreichen? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, was Marius eben sagte, Vorhof der Hölle, ich habe das Gefühl, dass die Memphis Grizzlies im Moment so auf dem Weg sind, die neuen Sacramento Kings zu werden. Dass man einen Spieler hat, der über allem steht, aber der Rest komplett unharmonisch dazu ist. Da passt nichts zusammen, da passt kein Puzzleteil zusammen. Und das Feuern von David Fizdale habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Und ich glaube, dass der eher früher als später einen neuen Job bekommt, weil der hat ja einen unglaublich guten Leumund da gehabt nach seiner Entlassung. Da sind ja alle für ihn eingesprungen. Und da glaube ich, dass das ein großer Fehler war. Und wenn man sich dann mit dem Star anlegt, das sollte man auch nicht. Und trotzdem, dass man da so die Nerven verliert, das habe ich nicht verstanden. Und für mich sind die Memphis Grizzlies in dieser und vielleicht sogar in der nächsten und übernächsten Saison erstmal ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht sollte man damals sehen, dass man den Roster auf links dreht.
Das ist ja angeblich keine Option, zumindest nach den jüngsten Aussagen, die aus Memphis getätigt wurden, bezüglich eben Trades von Marc Gasol oder eben auch von Mike Conley. Eine Sache hat mich noch so ein bisschen aufhorchen lassen, passt aber im Prinzip auch ganz gut zu dem, was ihr ja auch sagt. Es ist halt sehr, sehr schwierig, offensive Optionen innerhalb dieser Mannschaft zu finden, weil eben da keiner im Zweifelsfall selber seinen Wurf kreieren kann. Und genau das ja aber das Problem ist, wenn du sehr, sehr langsam spielst, dass du immer wieder in Situationen reinkommst, wo du dann Würfe erzwingen musst. Was ja übrigens auch ein Punkt ist, warum sie nach wie vor relativ wenig Punkte zulassen. Sie machen das Spiel so unfassbar langsam, dass es ganz, ganz wenig Ballbesitzphasen für beide Mannschaften gibt. Sie waren immer dann gut, wenn sie das gemacht haben, was Memphis eben in den letzten Jahren teilweise auch stark gemacht hat, nämlich versuchen, Defense zu spielen und dann einfach so schnell wie möglich auf die andere Seite zu rennen und da dann eben einfache Körbe zu erzielen. Muss das jetzt der Weg für die Memphis Grizzlies sein, dass sie einfach versuchen, in Transition gut zu scoren und das zumindest gegen Teams, wo sie dann nicht selber alles um die Ohren geschossen bekommen, eben in Abwesenheit von Mike Conley, weil sie sonst nur eine verlässliche Scoring-Option mit Marc Gasol haben, Marius?
Ja, also ich meine, sie haben natürlich auch noch ein anderes Problem, dass sie halt in ihren Reihen auch noch Spieler haben, die von sich selber glauben, dass sie valide Scoring-Optionen sind. Also Chandler Parsons hatte Andreas gerade noch angesprochen, ich kriege ja immer noch graue Haare, wenn ich an Mario Chalmers denke. Das sind halt einfach Dinge. Tyreek Evans ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der ich sage, ja, dem würde ich immer den Ball geben, wenn es gerade knapp ist. Also es ist, obwohl er sehr von sich überzeugt ist, das ist halt das Problem. Sie haben eigentlich nur Marc Gasol und in Abstrichen Mike Conley, wenn er denn fit ist, die Optionen, die sie wirklich gehen können. Das Problem ist aber auch, irgendwann wissen die Teams halt auch, dann müssen sie gerade bei Marc Gasol nur die Zone dicht machen. Und dann fällt es Marc Gasol halt auch schwer, irgendwas zu machen, weil er jetzt auch nicht derjenige ist, der gut nach außen ausweichen kann und das Spiel breit machen kann. Also das ist schon sehr eindimensional, sehr eingefahren und dann auch am Ende des Tages auch relativ leicht zu verteidigen.
Ja, Marc Gasol, der sich ja lustigerweise gerade letzte Saison unter David Fisdale einen doch sehr, sehr zuverlässigen Dreier angeeignet hat, ist jetzt ausgerechnet der Fisdale am Ende vielleicht auch gekillt hat und jetzt seinerseits irgendwie dann ja die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Also seltsame Situationen, die sich die Memphis Grizzlies da manövriert haben. Andreas, aber letzten Endes kann es nur darum gehen, irgendwie diese Geschichte jetzt halbwegs ordentlich über die Bühne zu bekommen, oder?
Ja, anders geht's ja gar nicht. Das Problem ist ja, was heißt dann auch noch ordentlich über die Bühne bringen? Das frage ich mich halt auch. Was sind jetzt die Ziele dann auch für die nächsten Wochen und Monate? Will man in die Playoffs kommen? Was macht man mit JB Bickerstaff? Bleibt er Head Coach über die nächsten Monate? Guckt man sich nach anderen Coaches um? Oder lässt man einfach diese Saison so laufen, wie sie jetzt ist? Wie gesagt, ich werde im Moment nicht so richtig schlau aus den Grizzlies, da steckt für mich kein Plan hinter. Letzten Endes geht es eigentlich darum, wenn man nicht sagen will, man macht den Rebuild, geht es eigentlich darum, zu versuchen, bis zur Trading Deadline vielleicht noch ein oder zwei fehlende Teile zu bekommen. Vielleicht mag sich ja jemand eines oder zwei Leuten dann annehmen, die Memphis Grizzlies nicht brauchen. Das ist eher ein Wunschdenken. Ja, und dann gucken, dass man so gut wie möglich aus dieser Saison rauskommt und dann gut draften kann nächstes Jahr. Also, was anderes bleibt ja nicht übrig.
Vielleicht wären Sie auch mal gut daran beraten, irgendjemanden in Ihrem medizinischen Team irgendwie zu wechseln. Denn wir haben jetzt zwar gerade wieder auf Chandler Parsons rumgehackt, der ja aber quasi auch nie spielt, weil er verletzt ist. Und jetzt Mike Conley verletzt, letzte Saison dann eben auch Marc Gasol verletzt. Es ist ja schon fast bezeichnend, dass bei den Memphis Grizzlies eben auch immer wieder wichtige Spieler verletzt wegbrechen. Vielleicht auch ein Faktor, an dem man mal arbeiten sollte. Wir werden uns gleich hier bei Triple Double noch mal einen kurzen Blick über die beiden Conferences gönnen. Was ist aktuell in der Liga-Phase? Wer ist besonders heiß? Wer schwächelt außer den beiden gerade ausführlich besprochenen Teams noch? Das gleich hier auf meinsportradio.de.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wenn wir hier bei Triple Double mit Andreas schon mal einen Fan der Phoenix Suns zu Gast haben, müssen wir natürlich auch mal ein wenig nach Arizona gucken. Andreas, die Phoenix Suns waren zwischenzeitlich nach dem ganzen Trara, das so um sie herrschte, als es gefühlt sportlich um gar nichts mehr ging, als nur noch die Klatschblätter gefüllt wurden, waren kurz nachdem das Thema dann endlich abgehakt war, tatsächlich mal in so einer kleinen Winning-Streak. Mittlerweile sind sie eher wieder da, wo man sie vor der Saison erwartet hat. Aber trotz 9-16 Bilanz haben wir im Vorgespräch so ein bisschen festgestellt, dass es Zeiten gab, da war es deutlich grausamer, die Phoenix Suns anzugucken. Wie ist es für dich als Fan?
Also die ersten Spiele waren schon nicht so richtig gut. Das war bis zum Feuern von Earl Watson war das schon eher traurig. Die ersten drei Spiele waren ja nun wirklich nicht gut. Aber dann kam Jay Triano und unter Jay Triano hat sich so ein bisschen eine bessere Mentalität entwickelt. Natürlich gibt es immer noch nach wie vor diese GIFs, wo du siehst, wie die Phoenix Suns Abwehr nach wie vor rumstümpert, und das muss man tatsächlich so sagen, aber für gute Defense waren die Phoenix Suns eher selten berühmt. Deswegen muss alles über die Offensive gehen, und da hat es in den letzten Wochen wirklich dann eher wieder ein bisschen Klick gemacht, und das macht schon eher wieder Spaß. Und nachdem der Trade dann letzten Endes über die Bühne gegangen ist in den letzten Wochen, dass Eric Bledsoe zu den Milwaukee Bucks gegangen ist, ist auch Ruhe eingekehrt und es ist eine bessere Teamstimmung. Also das ist schon so, dass die Leute füreinander aufstehen, und Jay Triano hat sich jetzt dazu entschieden, dann den jungen Leuten dann wirklich viel Spielzeit zu geben. Zum Beispiel Marquis Chris, der eine ganze Menge Spielzeit bekommt. Auch Josh Jackson bekommt viel Spielzeit. Dragan Bender, der letztes Jahr eher wenig gespielt hat, bekommt jetzt sehr viel Spielzeit. Und dann hast du mit Devin Booker jemanden, den du beim Star-Werden zuschauen kannst. Er hat jetzt 46 Punkte das letzte Mal oder letzte Nacht gemacht in seinem letzten Spiel. Der Junge ist großartig, und zusammen mit TJ Warren ist das schon richtig gut, was die beiden hier als die Punktelieferanten für die Phoenix Suns tun. Natürlich ist das alles noch bei weitem nicht oder bei weitem oder weit entfernt davon, Playoff-Material zu sein, aber es tut sich so langsam was und sie sind so ein bisschen wieder auf dem Weg in die richtige Richtung, auch wenn die richtige Richtung noch ganz, ganz weit weg ist.
Andreas, kannst du tatsächlich was zu Josh Jackson sagen? Also erfüllt er die Erwartungen jetzt auch gerade mit der gesteigerten Spielzeit? Also er war ja einer der durchaus gehypteren Draft-Kandidaten, der auch relativ frühzeitig von Phoenix als nicht tradebar gekennzeichnet wurde, dass sie gesagt haben, den geben wir auf keinen Fall ab. Ist es wirklich ein Baustein für die Zukunft oder kann er die Erwartungen aktuell nicht so wirklich erfüllen?
Er muss ja erstmal reinwechseln. Also momentan kann er die Erwartungen noch nicht zu 100% erfüllen, weil er noch einen sehr, sehr wackeligen Wurf hat. Er hat eine unfassbare Athletik. Also wirklich, das ist ein unglaublicher Athlet, Josh Jackson. Aber er hat noch nicht im Moment diese Balance gefunden, seine Athletik einzusetzen mit einem guten Wurf. Ich sage jetzt mal aus der Mitteldistanz. Das kriegt er noch nicht hin. Er hat in den letzten 10 Spielen etwas mehr als 20 Minuten gespielt, hat eine Field Goal Percentage von 40% gehabt. Das ist sogar ganz in Ordnung. Aber dieses Zusammenspiel funktioniert noch nicht so 100%. Und defensiv muss er auf jeden Fall noch reinwachsen. Das ist, er ist noch so ein bisschen Work in Progress. Aber ich glaube schon, dass da einer ist, der in den nächsten Jahren für sehr viel Furore sorgen kann. Aber es ist noch sehr roh alles.
Also kann man aus deiner Sicht auf jeden Fall zusammenfassen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber der Weg ist endlich mal wieder der richtige bei den Phoenix Suns?
Der Weg war schon die letzten Jahre der richtige. Das Problem war jetzt, dass Eric Bledsoe in der Offseason schon gesagt hatte, ich will hier weg. Und dass er dann beim Friseur anscheinend dann den Tweet geschickt hat, ich möchte hier nicht sein, als dann auch noch Earl Watson entlassen worden ist. Das hat so ein bisschen alles wieder durcheinander gebracht. Und das Clubhaus, also man sagte, es sei toxisch gewesen, ist es jetzt nicht mehr. Das kann man von außen sehen. Leute wie Jared Dudley oder Tyson Chandler, das sind Führungspersönlichkeiten, auch wenn sie nicht mehr so viel spielen. Jared Dudley zum Beispiel im Moment überhaupt nicht. Aber die halten den Laden schon zusammen. Und ich glaube auch, dass mit Jay Triano ein guter Coach da an der Seitenlinie ist. Das ist ein sehr erfahrener Coach, der früher auch bei Toronto war. Und ich hatte eigentlich erwartet oder vermutet, dass die Phoenix Suns sich vielleicht nochmal um David Fizdale bemühen, dass der vielleicht dort landet bei den Phoenix Suns. Es wird noch 2-3 Jahre dauern, bis die Leute, bis man wieder sieht, dass Phoenix die Playoffs erreichen kann. Aber ich habe eigentlich ganz gute Hoffnung.
Dann schauen wir mal in ein paar Jahren, ob es dann wirklich so weit sein wird. Lasst uns mal noch kurz auf den Osten schauen. Mittlerweile gestaltet sich das dann da oben doch irgendwie so ein bisschen, wie man das erwartet hat. Boston mit einer Bilanz von 21-4 unangefochten an der Spitze, wobei dahinter mittlerweile der D-Zug aus Cleveland heranrollt. Mittlerweile 12 Siege in Folge von den Cavaliers, angeführt von natürlich LeBron James. Dahinter lauern die Toronto Raptors. Die Detroit Pistons scheinen tatsächlich for real zu sein. Also das scheint anzuhalten, auch wenn sie jetzt zuletzt 3 Spiele in Folge verloren haben, aber immer noch 14-9 als Bilanz. Dann kommt, ja, vielleicht der heißeste Scheiß der Liga, um es mal ganz salopp zu sagen, die Philadelphia 76ers, die Milwaukee Bucks, die Indiana Pacers und die Washington Wizards. Sind das tatsächlich so die Teams, wo wir übereinkommen, okay, die spielen bis zum Ende um die Playoffs mit, oder sagt ihr beispielsweise, Marius, die Indiana Pacers stehen mir aktuell zu weit oben, sind vielleicht doch gerade so ein bisschen gehypt, aktuell zu gut, auf der anderen Seite Miami vielleicht eben auch zu schlecht, die ja aktuell unterhalb des Strichs stehen?
Ich glaube, dass 7 von den 8 Teams aus meiner Sicht in den Playoffs bleiben werden. Das sind halt alle Teams, bis auf eben die von dir angesprochenen Indiana Pacers. Die werden noch mit den Knicks irgendwie tauschen, dass die Knicks da noch reinrutschen. Aber grundsätzlich glaube ich einfach, dass da der Osten relativ klar gesetzt ist. Da geht es dann halt einfach um die Positionsverteilung. Ich glaube, die anderen Teams haben wenig Möglichkeiten, da reinzukommen. Miami halte ich einfach nicht für stark genug. Charlotte auch nicht. Orlando nach dem guten Saisonstart abgerutscht. Brooklyn ist schön anzusehen, aber jetzt nicht wirklich erfolgreich. Und Atlanta und Chicago brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden.
Andreas, wie siehst du den Osten? Er ist ja tatsächlich, ja, doch wieder ein Stück interessanter geworden, nachdem die letzten Jahre das ja gefühlt alles komplett langweilig war, weil die Cleveland Cavaliers den Osten in einer Art und Weise dominiert haben, dass dahinter ja nur noch gehende Langeweile aufkommen konnte.
Ich finde den Osten ganz toll interessant in dieser Saison. Ich frage mich im Moment noch, wie die Detroit Pistons es schaffen, so gut zu sein. Du hast gerade eben gesagt, sie scheinen wirklich for real zu sein. Es übersteigt ein bisschen meinen Intellekt, dass sie im Moment so weit vorne stehen mit einer ähnlichen Truppe wie zum Beispiel letztes Jahr. Aber es scheint dann so langsam, scheinen die Systeme alle zu greifen. Die Cleveland Cavaliers, da war ja schon wieder der Panik-Button gedrückt worden. Aber da habe ich auch gedacht, Leute, ernsthaft, LeBron James spielt da, das wird schon werden. Und dann jetzt verlieren sie wahrscheinlich bis Weihnachten, bis zum 25. Dezember, wenn sie gegen die Warriors spielen, verlieren sie wahrscheinlich kein Spiel mehr. Dann haben sie 17 oder 18 hintereinander gewonnen. Nee, das passt schon. Boston macht nach wie vor wirklich großen, großen Spaß. Und Philadelphia natürlich auch. Da geht es absolut in die richtige Richtung. Ich mag die Eastern Conference sehr. Ich glaube auch, dass die Indiana Pacers noch rausfallen könnten. Mir fehlt halt im Moment die Fantasie, mir vorzustellen, ob da noch zwei weitere Teams da reinkommen. Ich weiß nicht, was mit den New York Knicks in den nächsten Wochen passieren wird. Ich erwarte eigentlich, dass die Detroit Pistons irgendwann nochmal sich Richtung 50% bewegen. Das ist eigentlich meine Erwartung noch.
Ja, schauen wir mal. Andrew Drummond trifft auf einmal Freiwürfe. Das ist, glaube ich, immer noch so mit der größte Überraschungseffekt, den diese Saison bislang zu bieten hatte.
Vielleicht ist das der Schlüssel gewesen.
Ja, vielleicht ist das der Schlüssel. Wenn es so einfach war, warum hat man es nicht eher getan? Aber im Nachhinein sind immer alle schlauer. Im Westen, da führen die Houston Rockets, haben 7 Spiele zuletzt in Folge gewonnen, stehen ein halbes Spiel vor den Golden State Warriors, bei denen man jetzt mal schauen muss, was mit Stephen Curry ist. Der hat zwar mittlerweile sein 2000. Dreier als 8. Spieler der NBA-Geschichte in nicht mal 600 Spielen getroffen, was unfassbar ist angesichts dessen, wer sonst so 2000 Dreier gemacht hat und wie viele Spiele die gebraucht haben, aber er hat sich eben auch den Knöchel lädiert im Spiel und muss jetzt gegen die Hornets auf jeden Fall erstmal aussetzen. Wir bleiben da dran, schauen uns natürlich demnächst dann auch mal wieder so ein bisschen bei den besseren Teams im Westen vielleicht um. Die Portland Trail Blazers stehen aktuell auf Platz 4, da haben wir sie, glaube ich, vor der Saison auch nicht so richtig gesehen. Wie gesagt, die NBA, die bietet jede Menge Gesprächsstoff auch für die kommenden Wochen. Jede Menge zu hören gibt's auch auf meinsportradio.de. Am Wochenende unter anderem Rugby, gleich in doppelter Hinsicht. Da gibt's unter anderem dann die Frauennationalmannschaft. Also auch da einschalten, live dabei sein auf meinsportradio. Das war Triple Double für diese Woche. Ich bedanke mich bei Marius und bei Andreas und wir hören uns nächste Woche wieder.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co.? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.